Kann man mit Solarstrom Menschen ernähren? Jetzt also mal wirklich mal ganz im Ernst. Solarmodule aufstellen, einen Container daneben und darin jeden Tag Brot für hunderte oder sogar tausende Menschen backen. Genau diese ziemlich verrückte, aber auch geniale Idee hatte Thorsten Schreiber, unser heutiger Gast. Eine komplette Bäckerei im Container, betrieben mit Solarenergie und entwickelt für Regionen, in denen eine zuverlässige Stromversorgung eben alles andere als selbstverständlich ist. Aber die Geschichte hat auch eine andere Seite. Die Solar Bakery ist inzwischen insolvent. Warum kann eine Idee, die eigentlich so sinnvoll klingt, trotzdem scheitern? Und was hat Thorsten aus all den Jahren in Afrika aus Solar Bakery und seinen anderen Projekten gelernt? Darüber sprechen wir heute. Und dann möchte ich natürlich als allererstes mal unseren heutigen Gast Thorsten begrüßen. Hi Thorsten, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch riesig, bei euch zu sein.
Ihr habt alles richtig gemacht. Ihr seid bei einer neuen Folge Alles wird Strom. Ich bin Robin und ich freue mich auch, dass mein großartiger, liebenswerter und höchst kompetenter Podcast-Kollege Felix auch mit dabei ist. Hi Felix.
Moin Moin, grüß euch.
Und jetzt muss ich an der Stelle nochmal Werbung in eigener Sache machen und wir haben großartige Neuigkeiten. Wir freuen uns so sehr und ihr könnt euch mitfreuen, denn tatsächlich wird Alles wird Strom raus aus dem Studio, rein in die echte Welt, ein richtiges, echtes Event machen. Das Alles wird Strom Event wird stattfinden am 28. Oktober in diesem Jahr und ihr könnt tatsächlich mit dabei sein. Es gibt allerdings nur wenige Plätze, deswegen könnt ihr euch auf der Website alleswirdstrom.de jetzt sozusagen bewerben. Es ist wirklich so ein enges Kontingent, es wird richtig kuschelig, dass ihr euch da so ein bisschen mal bewerbt und sagt, wieso ihr da mit dabei sein wollt. Und dann kommt ihr nämlich nach Allenbach, da sind nämlich die Fissmann-Werke, das ist die Hauptzentrale. Und ich kann schon mal so weit sagen, das wird tatsächlich ein ganzer Tag, also es geht schon mittags los und dann werden wir die Fissmann-Werke gemeinsam besuchen, wir werden in der Werkskantine gemeinsam essen, es ist alles komplett kostenlos. Ihr müsst keinen einzigen Cent bezahlen. Ihr müsst da nur hinkommen. Und wir werden dort vor Ort 2 Podcast-Episoden aufzeichnen. Wir werden natürlich noch einen großartigen Gast haben, der noch verkündet wird. Ihr könnt mit dabei sein. Ihr könnt mit uns interagieren. Ihr könnt die Fissmann-Produkte kennenlernen, denn Fissmann macht ja nicht nur eine Werksführung, sondern wird auch mehr über die eigene Wärmepumpe, über die Speicher, über ihr Energiemanagement, Photovoltaik, Wallbox und so weiter und so fort erklären, denn sie sind ja einer der weltweit führenden Anbieter für effiziente Heizung, Energie und Klimatechnik. Und dank Fissmann ist das unter anderem überhaupt möglich, dieses Event, weil ihr könnt euch vorstellen, es ist ein ganz schön großer Aufwand. Außerdem haben wir noch Metrify, Deutschlands führenden wettbewerblichen Messstellenbetreiber für Smart Meter, auch mit als Partner gewinnen können. Ja? Also sie werden praktisch vor Ort auch nochmal mehr zeigen, wie wichtig eigentlich Smart Meter sind, was dadurch alles möglich ist, ja, und wie sie ein wichtiger Bestandteil der Energiewende sind. Und ihr könnt natürlich mit uns euch austauschen, wir können uns unterhalten, ihr könnt sogar, und da gehe ich noch nicht zu weit rein, aber sogar in einer der Folgen sogar Teil der Folge sein, indem ihr eure Fragen, euer Input reingebt und das auf uns, auf die Bühne haut und wir werden dann möglichst kompetent antworten. Es wird natürlich auch lustig, also es wird ein voller Tag, eine geile Show, sage ich mal, und ihr könnt mit dabei sein bei. Also schaut euch das alles an, mehr Infos auf alleswirdstrom.de und sorry, ich habe mich so gefreut, Felix, das wird so ein riesengroßes, geiles Ding. Ja, alle, die nicht mit dabei sind, wir werden euch das natürlich in mehreren Videos dann sozusagen im Nachhinein nochmal aufbereiten. Das macht mir so große Freude und aber jetzt wollen wir uns mal um die heutige Folge widmen. Sorry.
So, danke Robin, danke, ich freue mich auch drauf. Ich freue mich aber auch auf den heutigen Gast, weil ich Thorsten jetzt schon lange online begleite. Wir haben uns leider noch nie in Person getroffen. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, ey, wir müssen mal was zusammen machen. Und ich habe sogar schon überlegt, dass wir mit meinem Team tatsächlich nach Afrika fliegen, euch dort begleiten, wie solche Installationen aufgebaut werden, wie das Ganze sowieso überhaupt funktioniert. Ja, vielleicht auch hier in dem Werk, was hier in Europa noch stattgefunden hat, da war, aber die Solar Bakery auch noch da. Und ich freue mich total, Thorsten, dass du heute da bist. Wir werden da heute ein bisschen drüber sprechen, auch warum vielleicht das dann am Ende doch nicht geklappt hat, werden wir drüber sprechen. Und meine erste Frage war, wie du eigentlich oder wie ihr auf diese Idee gekommen seid. Es war ja wirklich eine sehr smarte Idee, Auch mit Kapital habt ihr eingesammelt, sage ich mal, mit Mikrokrediten, dass dieses Geld wieder zurückkommt. Also es gab auch irgendwie eine Rendite für die Leute, die da investiert haben. Wenn ich es richtig verstanden habe, kannst du mich auch gerne korrigieren. Und es war total cool und ist losgegangen. Und wie kommt man auf sowas? Also was hat euch da, wo habt ihr irgendwie ein Exempel gesehen und gedacht, Mensch, ist ja logisch, klar, die Solarmodule sind so gut, da kann man auch Brot mitbacken oder wie?
Ja, und das ist eine tatsächlich spannende Geschichte, die so öffentlich gar nicht so bekannt ist. Und zwar habe ich 2019 an der LMU in München einen Vortrag gehalten zu meinem damalig anderen Projekt Africa Green Tech und habe dort eben berichtet, wie ich in Kriegsgebieten mit Solarcontainern Fluchtursachen bekämpfe, also Strom für Menschen in Dörfern. Und in der im Publikum saß der Simon, mein Mitgründer. Und der war dort zu dem Zeitpunkt noch Studierend und hatte ein eigenes kleines Hilfsprojekt im Kongo entwickelt, schon 3, 4 Jahre zuvor, bei dem er, um eine Schule zu finanzieren, sie haben eine Schule gebaut, zusammen mit seinem Freund, der aus dem Kongo stammt. Und dann hatten sie sich überlegt, okay, wie können wir das nachhaltig gestalten? Schule bauen ist das eine, das machen viele, aber wie können wir die Lehrer bezahlen? Und dann hatten sie eben vor Ort geguckt, mit was kann man sozusagen schnell Geld verdienen, kam dann darauf, eine Bäckerei zu öffnen. Also sie haben dann im Kongo, also in der Hauptstadt Kinshasa, mit ihrem Hilfsverein so einen alten, rostigen Container selber geschliffen und sauber gemacht und haben dann gebrauchte Backmaschinen gekauft, haben das Ganze nach Kinshasa transportiert und dort angefangen, Brot zu backen und zu verkaufen, um die Lehrer von der Schule zu finanzieren. So, und das war natürlich ein einmaliges Projekt, so richtig mit Nachbarschaft und der kommt aus dem Raum Stuttgart, der Simon. Wir haben dann alle mitgemacht und Nachbarn und Freunde. Und das war aber letztendlich kein Geschäftsmodell, sondern es war eben ein einmaliges persönliches Hilfsprojekt, was auch bis heute noch existiert. Es läuft weiter. Und Simon war dann eben ganz begeistert von der skalierbaren Idee, die ich mit meinen Solarcontainern hatte. Weil eine große, ja, eine bittere Pille, die du ja auch oft schon thematisiert hast, Felix, ist eben das Thema Dieselgeneratoren. Das heißt, seine kleine Bäckerei in Kinshasa wurde mit einem Dieselgenerator betrieben. Also damit wurde Strom erzeugt, weil das Stromnetz selbst in der Hauptstadt ständig zusammenbrach. Und das fand er eben super faszinierend und kam dann eben nach der Veranstaltung zu mir und sagte, du, ist es denn grundsätzlich möglich, dass ich meinen Container da mit Solarmodulen ausstatte? Und das ist natürlich nicht so einfach, wie man das von außen oft denkt. Aber da an dem Abend entstand dann tatsächlich in einer Kneipe die Idee, seine Idee, eine Bäckerei mit einem Container zu betreiben, mit meiner Expertise Solartechnik zu kombinieren. Mhm. Und ein paar Tage später sind wir dann zusammen zum Notar und haben gesagt, komm, wir gründen das Baby.
Cool, und ihr habt euch gleich so gut verstanden, das ging dann ratzifatzi, wenn ich so richtig weiß. Die Menschen, um euch mal so ein bisschen abzuholen, haben in vielen Gegenden in Afrika ist ja keine stabile Infrastruktur. Du hast es gerade auch gesagt. Das ist auch gerade jetzt ein Problem, wo der Diesel so teuer geworden ist, Benzin so teuer geworden ist, dass da teilweise überhaupt auch noch nicht mal die Notstromaggregate befüllt werden können, so gefühlt. Ne? Und das ist eigentlich jetzt die Chance und die Entwicklung in Afrika, auch in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, war gigantisch. Also es gibt keine Region der Welt oder keinen Kontinent der Welt, wo Photovoltaik so stark gewachsen ist, außerhalb vielleicht noch China, wo man sagen muss, das ist auch stark gewachsen. Aber weil die Preise so gefallen sind, ist Afrika gerade auf einem unfassbaren Weg. Das haben viele hier in der westlichen Welt auch gar nicht auf dem Schirm. Also dass ja die Bedingungen für Photovoltaikeinstrahlung dort deutlich, deutlich besser sind als auch bei uns. Und natürlich haben sie auch viel Wind, aber Photovoltaik ist eigentlich das Ding, weil von morgens bis abends dort die Sonne so viel liefert, dass tatsächlich sogar solche Solarbäckereien betrieben werden können. Ich finde das eigentlich total Wahnsinn. Vor allen Dingen sieht man dann ja auch, dass es funktioniert. Und es geht ja dann wahrscheinlich auch in alle Lebensbereiche der Menschen rein. Und wenn du die fit machst, das ist wahrscheinlich ein großes Problem. Mit der ganzen Technik, du musst ja die Menschen wahrscheinlich auch ausbilden, oder? Wir hatten jetzt gerade von Welfare, den, wie hieß er, hatten wir da, der sagte, Naja, wir wollen die Leute auch ausbilden, damit die vor Ort diese Sachen auch weiter betreiben können, wenn wir irgendwann
Florian
mal nicht mehr
König.
Da sind. Genau, Florian, ne? Und ihr habt das ja ähnlich oder ihr wollte das ja auch ähnlich machen, aber du hast es eben gerade schon gesagt, technisch ist das wahrscheinlich gar nicht so trivial. Photovoltaik ist Gleichstrom, dann hast du Batterien wahrscheinlich noch irgendwie dazu. Das alles läuft aber mit Wechselstrom, die Geräte wahrscheinlich meistens. Ja, kannst du mal so ein bisschen was darüber
genau,
erzählen?
Genau, aber das wäre jetzt auch meine Frage, so wie muss man sich das jetzt eigentlich genau vorstellen? Ne? Also wie funktioniert das technisch? Wie viel Photovoltaik, Batteriespeicher, wie viel Brot kann man produzieren? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen, mal so einen Eindruck geben, damit wir uns das jetzt mal so ein bisschen plastisch vorstellen können, wie so eine Solar Bakery denn aussehen kann oder ausgesehen hat.
Sehr, sehr gerne. Also tatsächlich, du hast es schon auch mal vielleicht noch ganz kurz zu dem, was Felix gesagt hat. Also nach meiner Einschätzung steht der afrikanische Kontinent, also die 55 Länder, die wir dort haben, vor einem gigantischen Boom. Also das hat noch gar nicht angefangen, das Potenzial, weil es dort eben ja ungefähr 6-7% momentan gibt an tatsächlichem Stromabdeckung durch Solar. Also das wird fast alles noch mit Gas und mit Kohle erzeugt und die Strukturen sind ja auch gar nicht da. Ne? Also wir haben ganz schlechte Netze, teilweise uralte Netze noch aus der Kolonialzeit und es gibt also auch einen riesigen Investitionsstau und diese Staaten haben ja gleichzeitig oft nicht die Bonität, um da jetzt einfach Kredite am Markt aufzunehmen oder eben nur zu horrend hohen Zinsen und das ist eine Hemmnis, warum das noch nicht flächendeckend funktioniert. Aber da gibt es tatsächlich einen sogenannten Leapfrog. Das kann man an vielen Orten sehen, weil es sich eben jetzt auch mittlerweile rechnet, insbesondere durch die Speicherentwicklung. Also diese Lücke gibt es natürlich auch auf einem sonnenreichen Kontinent wie dem Kontinent Afrika. Du hast recht, Felix, also die Sonneneinstrahlung ist deutlich höher, an manchen Orten ungefähr doppelt so hoch wie in Deutschland, wenn man das vergleicht. Also du hast viel mehr Energieausbeute aus einem Modul, aber trotzdem hast du natürlich die Nachtperiode. Und das ist letztendlich das große Thema. Man könnte dezentral denken, dann brauchst du aber eben Speicher oder Speichersysteme. Und das ist dann auch gleichzeitig die Überleitung für uns. Wenn wir auf die Bäckerei gucken, Brot wird in der Regel nachts gebacken und muss dann eben früh morgens zur Verfügung stehen. Und das ist auch in den Ländern, in denen wir tätig sind, ähnlich. Und das war die eigentliche Herausforderung. Also die Solarmodule so durch Speichersysteme und sehr effiziente Prozesse zu begleiten, dass es uns gelingt, morgens frisches Brot auszuliefern. Ja, oder zur Verfügung zu stellen. Jetzt vielleicht nochmal zu dem technischen Aspekt. Also die Bug-Expertise brachte ja Simon mit an Bord. Der hatte sozusagen 3-4 Jahre schon in einem Container, was eine sehr enge Atmosphäre ist, wird auch sehr heiß da drinnen, eben schon Erfahrungen mit Broten, hauptsächlich mit Baguettes. Und ich hatte eben zu dem Zeitpunkt schon fast 6 Jahre Expertise aus dem Betreiben von autarken Off-Grid-Netzen, weil darum geht es. Unsere Systeme sind sozusagen nicht netzgebunden. Wir müssen also schwarzstromfähig sein. Wir müssen, die Anlage hat praktisch keine netzbindende Frequenz. Und das ist die große Herausforderung bei dem System. Das heißt, es muss, das können nicht so viele Anbieter, also auf der technischen Seite. Und deswegen sind wir sehr früh, also ich mit meiner Technik, mit SMA und mit Tesvol zusammengegangen. Das sind zwei deutsche, sehr bekannte Unternehmen. SMA auch lange Weltmarktführer für Wechselrichter. Und Tesvol eben ein Gewerbespeicheranbieter. Und
Tesvol habe ich mal besucht in der Fabrik sogar. Ja, ja.
Genau, und ich kenne Simon sehr lange, noch aus der Frühzeit, also wo das Unternehmen Tesvol selber ein kleines Startup war. Und wir haben damals sehr früh miteinander angefangen zu arbeiten, also schon 2014 haben wir die ersten Speichersysteme in Containern nach Afrika gebracht und in der Zeit haben wir sehr viel gelernt, also beide Unternehmen und Tesvol hat sich dann sehr erfolgreich entwickelt und eine grandiose Unternehmensgeschichte hingelegt und wir hatten halt vor Ort Herausforderungen, weil die Speicher, da kommen wir jetzt zu dem konkreten technischen Problem, die Lithiumspeicher, die wir einsetzen, die muss man eben kühlen. Also die können in so einem Container werden die sehr heiß durch die sehr, sehr hohen Außentemperaturen, die ihr ja, glaube ich, vorstellen könnt. Wir hatten ja in Deutschland gerade eine kleine Vorstellung. in vielen Regionen Afrikas, Subsahara-Afrikas, kannst du da einfach nochmal 10, 15 Grad oben drauf packen. Ja, also wir haben da regelmäßig Temperaturen über 50 Grad. Und die Speichersysteme, aber auch die Elektronik von den Wechselrichtern, die degradiert eben exponentiell. Das heißt, pro Grad über zum Beispiel 25, 26 Grad Betriebstemperatur degradieren die Speicher eben extrem. Also wenn die permanent bei 40 Grad laufen zum Beispiel, dann sind die nach 2 Jahren kaputt. Und das war die technische große Herausforderung, die ich schon seit 10, 15 Jahren jetzt mittlerweile habe. Deswegen haben wir eben angefangen, die Betriebsräume so zu entwerfen, dass sie eigentlich wie begehbare Kühlschränke sind. Ja, also das sind dann Klimasplitgeräte, die hocheffizient sind, immer auch mit einem Backup. Und das ist eigentlich die große technische Herausforderung, die Speicher und die Elektronik zu schützen vor Staub, Dreck und Hitze. Hm. Und wenn du es hingekriegt hast, das ist mir dann gelungen durch meine Erfahrung auch in den Dörfern, dann kommst du zu den eigentlichen Herausforderungen von Brotbacken.
Hm.
Und da gibt es eben, du hast 3 Temperaturzonen in so einer Bäckerei, weil du musst ja auch den Teig gären lassen. Also du hast praktisch einen Kühlraum, gleichzeitig hast du den Platz, wo der Ofen sehr, sehr viel Wärme erzeugt. Du hast den Bereich, wo der Teig geknetet wird, gerollt wird. Da musst du eine Arbeitstemperatur schaffen für die Leute, dass sie da nicht sozusagen den Hitzetod sterben. Und das sind die eigentlichen Herausforderungen, das alles in so einer kleinen Fläche mit unterschiedlichen Temperaturzonen zu gewährleisten. Das
aber so krass, man denkt erstmal so hier, Solaranlage, ein bisschen speichern, gut ist, aber allein schon diese Inselfähigkeit, ne? Und dann auch noch eben diese, dass man diese Kühlung im Griff hat. Das sind ja so Dinge, an die denkt man am Anfang wahrscheinlich gar nicht erstmal dran. Das ist eine größere Herausforderung vielleicht, als man vermutet.
Ja, und was natürlich auch oftmals, auch leider durch verschiedene Medien, immer sehr vereinfacht dargestellt wurde in meinen ganzen Projekten, ist, das ist irgendwie so ein Container. Wir haben alle unsere Container tatsächlich von Grund auf selbst gebaut. Das heißt, das sind keine handelsüblichen Blechbüchsen, die jetzt vom LKW runternimmst und sagst, da pretzle ich jetzt mal ein paar Module drauf, sondern das sind richtig komplexe Anlagen. Ich habe das in der Vergangenheit gerne mit Transformers verglichen, ja? Wenn du so ein LKW siehst, plötzlich wird dann eben so ein Roboter da draus mit ganz vielen Funktionen. Genauso ist es eigentlich auch mit den Anlagen. Also auch die Solar Bakery ist eine hochkomplexische Anlage, die zwar aussieht wie ein Container, aber letztendlich ist der ganze strukturelle Bau von diesem Container auch statischen Herausforderungen. Wir haben ja große Fenster da drinnen, wir haben Türen, wir haben eben diese verschiedenen Temperaturen. Das heißt, wir bauen diese Container oder haben sie bisher komplett selbst gebaut. Auch alle Prototypen sind wirklich von Ingenieuren mit Flex und Schweißapparat Einzelstücke sozusagen, kann man sagen.
Wahnsinn,
und das war
Wahnsinn.
Auch bei meinem anderen Projekt so. Das waren alles individuell gefertigte Einzelstücke.
Also ich kann euch da auch nur empfehlen, mal die Fotos online anzuschauen. Immer mal wieder kommen zurecht hier Kritiken, ey, blendet doch mal was ein bei PVT, bei der Folge auch und so weiter. Aber es hören sich auch ganz viele den Podcast eben auch nur an und sehen das dann nicht. Und die wollen wir jetzt nicht ausschließen. Aber hey, ich motiviere euch, Solar Bakery einfach mal in eure Suchmaschine eurer Wahl oder so einzutippen. Da kommen ganz viele Bilder, Fotos, Impressionen raus. Ich habe es gerade im Hintergrund offen. Das ist schon beeindruckend. Macht das ruhig mal nach der Folge.
Und jetzt also eine Frage, du hast das also eben so gesagt, naja, die Ausbeute ist besser, aber das ist tatsächlich fast das Doppelte, ne? Also das ist, wenn wir hier in unseren Breitengraden haben wir auf 1 kW Peak ungefähr 800 bis 1200 Kilowattstunden auf 1 kW Peak kommt da raus und in Afrika ist das, kommt ein bisschen drauf an natürlich wo, aber da ist das 1200 bis 2000 Kilowattstunden. Also das ist
ganz genau,
irre
ist
viel Strom, da hast du eigentlich gar nicht das Problem, dass du zu viel Strom oder zu wenig Strom bekommst, sondern eher das Problem, was du gerade gesagt hast, dass du die Speicherung hast. Und technisch jetzt nochmal eben, weil es mich einfach interessiert, so ein Ofen, so ein Backofen, der ist ja, der zieht ja richtig Energie. Also das ist ja, das muss richtig warm werden, richtig heiß werden. Das heißt, das sind ja nicht irgendwie 500 Watt wie beim Toaster, sondern wahrscheinlich eher, da bist du wahrscheinlich eher im Bereich von ja, weiß ich nicht, 10, 20 kW, wo du wirklich Power geben kannst. Kommt natürlich auch darauf an, wie groß der Container dann ist oder wie viel Brot da auf einmal gleich gebacken werden kann. Über was für Leistungen sprechen wir da? Und wie viel groß ist denn so ein Solarcontainer von dir gewesen? Wie viel Solar hat denn da draufgepasst und wie viele Batterien braucht man denn dafür? Wie viele Kilowattstunden eigentlich?
Ja, wir gehen natürlich jetzt auch in Betriebsgeheimnisse, aber ich versuche mal möglichst viel zu erzählen, ohne
du
zu viel.
Du musst nichts Geheimes verraten, einfach nur, ne? Das war es für dich okay.
Ist absolut richtige Frage. Also der Vergleich mit dem Toaster ist ja gut. Vielleicht noch ein Hinweis zu der vorherigen Frage, Felix, mit der Stromeinstrahlung. Du hast noch einen ganz wichtigen anderen Aspekt, zumindest in den Breitengraden, wo wir unterwegs sind, bist du sehr nah am Äquator. Das heißt, du hast viel länger Tageslicht, ja. Und das ist eben für solche prozessbezogenen Projekte wie die meinigen nochmal der entscheidende Faktor, wenn du 1-2 Stunden mehr oder länger.
Und auch immer die gleiche Zeit, ne? Es verschiebt sich kaum, ne? Also es ist immer morgens um 6 bis abends um 6 und nie so wie hier 3:30 Uhr morgens und dann oder 4:30 Uhr morgens und dann im Winter ist es dann erst 8:30 richtig hell und so, ne?
Also das ist ein wichtiger Aspekt für alle, die Projekte vorhaben, die mit Solar betrieben werden sollen. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, also die Betriebszeiten. Aber zurück zu deiner eigentlichen Frage mit dem Ofen. Mit dem Toaster war ein wunderschönes Beispiel, musste ich lächeln, weil es technisch ja auch ähnlich funktioniert. Aber die 500 Watt waren gut. Also wir haben Öfen, die ungefähr 37.000 Watt haben. Also
bitte?
37 kW, ne? Also das ist die Leistung von so einem Ofen. Und interessanterweise ist das ganz ähnlich wie der Stromverbrauch eines ganzen Dorfes in dieser Region, in der ich gearbeitet habe, also dem Sahel. Weil das muss man eben auch, die Frage werden wir vielleicht heute noch ein bisschen erörtern, weil sie super, super spannend ist. Das, was braucht denn ein Mensch in einer solcher Region oder der im Dorf wohnt, überhaupt an Energie und wofür? Ja, also heute hat ja so ein Mensch, der in einem Dorf lebt und vorher keinen Strom hatte, der schafft ja keine Geschirrspülmaschine, Wäschetrockner und Waschmaschine an, sondern der hat ganz andere Bedürfnisse als Menschen in technisch hochentwickelten Ländern mit großen Stromnetzen. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Faktor in dem Projekt. Das heißt, so ein Ofen würde normalerweise in so einem Off-Grid Environment, was ist das deutsche Wort, in so einer Umgebung letztendlich gar nicht angeschafft werden. Ja, also wenn man in so einem Dorf normalerweise Brot backt, dann macht man das mit einem Holzkohle-Steinofen, macht da irgendwelche Fladen und das ist alles sehr, sehr einfach. Die Technisierung mit so einem Hochleistungsofen hat dann den großen Vorteil, dass du industrienah Brot backen kannst. Ja? Und das verändert natürlich auch erheblich die Kosten. Und nochmal zurück zu der technischen Frage des Ofens. Also die 37 kW, die brauchen wir sozusagen an Nennleistung. Und die war
das ist eine Herausforderung für die Batterien, oder? Dass die so
ganz
eine Ausgangsleistung haben.
Das waren die großen, oder das sind bis heute die großen technischen Herausforderungen im Projekt. Du brauchst also eine Solaranlage, die richtig Wumms hat. Oder Doppelbums, ja. Das ist ja, glaube ich, der politische Begriff. Kleine Pointe am Rande. Aber tatsächlich ist genau das Thema. Also die Wechselrichterleistung so auszulegen, dass es eben dreiphasigen Strom mit 400 Volt liefert. Das ist das, was so ein Ofen braucht.
Boah.
Und das ist eben ganz was anderes als die Solaranwendung, die man ansonsten aus Afrika kennt, über die kleinen Home-Solar-Systeme, die dann eben einphasig oftmals nur Gleichstrom liefern, um dann eben ein Licht oder ein Radio oder ein Fernseher oder irgendwas zu betreiben. Also du brauchst hier richtig Industriestrom in einer off-grid schwarzstromfähigen Umgebung. Und das ist eigentlich die große technische Herausforderung, die wir aber jetzt mittlerweile im Griff haben. Also das ist möglich, es hat aber auch Jahre gedauert, viele, viele Tests. Und das eigentliche Geheimnis ist dann eben gar nicht nur die Stromleistung, sondern die Prozesse des Backens. Also wann braucht der Ofen wie viel Energie, um welches Backergebnis zu erzeugen. Und das eben, eigentlich ist es eine Prozesskette, die wir entwickelt haben oder designt haben für dieses solare Backen. Das macht eigentlich die Solar Bakery aus.
Genau, jetzt klingt das ja alles extrem technisch herausfordernd, um dieses Brot nachher zu backen. Deswegen jetzt nochmal einfach mal, warum habt ihr euch denn dann für eine Bäckerei entschieden? Also man hätte ja auch, sage ich mal, irgendwas anderes machen können, mit dem man vielleicht irgendwie mit Essen unterstützt, um das jetzt mal so ganz plump zu sagen.
Ja, tatsächlich war das auch im Kern das große Thema zwischen meinem Mitgründer und mir. Das war so eine Dauerdebatte, kein Konflikt, aber eben ein thematisches Thema. Ich hatte ja durch mein anderes Projekt verschiedene SDGs, also Sustainable Development Goals, der Vereinten Nationen adressiert. Ja? Und da ging es hauptsächlich eben um das Versorgen von Menschen mit Basisinfrastruktur. Aber das Thema Zero Hunger, also das SDG 1, was sozusagen die Königsdisziplin ist der Nachhaltigkeitsziele, weil ich weiß nicht, wie weit die Leute da so, eure energielastigen Hörer, sich mit dem Thema schon beschäftigt haben, aber diese heutigen 17 Nachhaltigkeitsziele sind aus dem Zero Hunger Programm entstanden, was sozusagen 20 Jahre zuvor von den Vereinten Nationen entwickelt haben, wurde, um den Hunger auf der Welt zu halbieren. Also die ganzen Nachhaltigkeitsziele, die wir heute auch in vielen Staaten, in vielen politischen Programmen verwenden, sind entstanden aus dem Wunsch der Vereinten Nationen, den Hunger zu halbieren und dann später ganz zu bekämpfen. Also Zero Hunger, SDG 1, ist sozusagen eine Art Königsdisziplin oder Champions League für Leute, die sich mit Entwicklungszusammenarbeit beschäftigen. Und das hat mich getrieben. Also das war so, das hat mir noch gefehlt in meinem Portfolio der SDGs. Und deswegen habe ich Simon sehr stark dazu gedrängt, die Solar Bakery eben für diesen ländlichen Raum zu entwickeln, wo wir dann all diese Herausforderungen haben, die ihr gerade beschrieben habt. Also Simon hatte durchaus immer wieder in der Phase, wo wir das zusammen aufgebaut haben, auch die Idee, eine Art Imbisskette draus zu machen oder Starbucks oder so. Also das mehr fancy zu entwickeln. Und ich habe es halt sehr stark in diese Region getrieben, wo wir jetzt ja auch noch tätig sind, also im Sahel. Und das kommt bei mir persönlich ja historisch aus meiner Ehe mit einer Frau aus Mali. Und mich treibt das halt seit mittlerweile 2 Jahrzehnten um, wie es dort den Menschen geht und wie kann ich deren Lebensumstände verbessern. Und all meine Projekte, die ich gemacht habe bisher, sind eigentlich um diese.
Man hätte jetzt ja auch eine elektrische Küchenstudio machen können. Ich sage jetzt einfach mal irgendwas. Aber Brot muss ja dann schon irgendwie, ist besonders vielleicht lange haltbar, kann gut transportiert werden oder hat besondere Nährwerte oder gibt es da irgendwie einen
Zusammenhang? Ja, also ein Zusammenhang ist die Brotkultur in diesen Ländern, in denen wir zurzeit tätig sind. Ich will das bewusst auch thematisieren, aber wir können das gerne auch besprechen. Das ist ein postkoloniales Erbe der französischen Kolonialisierung des Westen Afrikas und betrifft ungefähr 10, 12, 13 Länder, überwiegend französischsprachige Länder, die eben ursprünglich von Frankreich mal kolonialisiert wurden. Und das Baguette, aber auch andere Brotsorten, sind letztendlich so ein koloniales Erbe. Deswegen auch absolut nicht kritiklos oder. Also wir haben oft in der Anfangsphase unseres Startups Kommentare bekommen, ja, hier, ihr fördert sozusagen postkoloniale Strukturen, indem ihr dieses blöde Weißbrot backt, ja. Tatsächlich ist es aber eben in diesen Regionen, ist Baguette, also Weißbrot, ein echtes Grundnahrungsmittel. Das ist die Basis für ganz viele, durchaus auch mit der Armut verbundenen Nahrungsmitteln. Also in unserem Fall jetzt, wo wir gerade momentan arbeiten, ist ja im Senegal. Und im Senegal ist das Baguette eben das Brot, was die Kinder mit in die Schule nehmen, ist aber auch für die Tagelöhner, die auf die Baustellen fahren, eben ihr Hauptessen. Das heißt, die kaufen morgens ein Baguette, das wird dann aufgeschnitten und dann kommen da zum Beispiel, kommt da Fisch mit rein oder eben auch Gemüse, Tomaten, Hühnchen, was eben gerade der Händler hat. Und da entstehen eben diese Sandwiches. Das siehst du also ganz morgens, wenn die Tagelöhner da an der Straße stehen, um auf die Arbeit zu fahren, haben die alle eben dieses Baguette mit Zeitungspapier umschlagen in der Hand. Das ist also wirklich ein Grundnahrungsmittel. Und diesen Markt wollen wir auch vordergründig bedienen. Also da fokussieren wir uns mit Solar Bakery drauf und wollen dann aus dem Projekt heraus die Qualität, also die gesundheitlichen Aspekte, aber eben auch das lokale Sourcing entwickeln. Also wir arbeiten aktiv momentan mit dem Ernährungsmittelinstitut im Senegal zusammen, mit alten Getreidesorten zu arbeiten, neue Rezepturen zu entwickeln und auch wieder ursprüngliche klassische Brote auf den Markt zu bringen, die es vor der Kolonialisierung gab. Das ist ein ganz spannendes Thema, sehr vielschichtig. Könnten wir auch eine eigene Podcast-Folge drüber machen, aber ich will jetzt nicht zu sehr in die Nahrungsmittelkette einsteigen. Aber tatsächlich ist das eben Common Sense. Es werden viele Millionen Baguettes jeden Tag gebacken. Und wir positionieren uns mit Solar Bakery eben jetzt erstmal in diesem, sag ich mal, gelernten Markt, der im Übrigen auch, letzter Satz, reguliert ist. Also der Brot ist ein Politikum, da stürzen Regierungen in Afrika drum, also wenn der Brotpreis verändert wird. Und der ist eben auch gedeckelt für ein Standardbaguette. Es hat dann so und so viel Gramm, so und so viel Nährwerte und kostet eben 23 Euro Cent pro Stück. Das ist fest reguliert.
Ah, okay. Und ihr müsst sozusagen mit euren Kosten dann da drunter bleiben, um noch ein bisschen Geld zu verdienen am Ende des Tages.
So ist es. Und daraus ergibt sich dann spannenderweise, großes Thema, alles wird Strom, eben die Frage, warum sind wir auf Sicht günstiger als die anderen Bäckereien? Und hier ergibt sich dann auf der kalkulativen Ebene betriebswirtschaftlich eine Einsparung von 30% auf ein Baguette gerechnet, durch den Umstand, dass wir eben mit Solarstrom backen und nicht mit fossilen Brennstoffen. Da wird dann im Prinzip der Schuh draus. Den Zusammenhang verstehen viele nicht, weil wir hier in Deutschland reihenweise Bäckereien pleite gehen sehen, wegen der hohen Stromkosten. Ja, wir sind sozusagen auf der anderen Seite der Entwicklungsleiste. Wir haben praktisch ausschließlich Wettbewerber, die entweder mit Dieselgeneratoren oder mit Gasöfen arbeiten und die eben den Brennstoff, wie wir alle wissen, der wird auch teurer, eben einkaufen müssen. Und so sind eben fast die Hälfte der Betriebskosten eigentlich die Energiekosten, um so ein Brot zu backen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Muss ich jetzt mal fragen. Ihr stellt da ja einen Container hin, sag ich mal, ihr schippt den dahin. Der ist vorgefertigt wahrscheinlich hier irgendwo in Deutschland oder Europa. Und dann ist das eine komplexe Technik. Da wird sich auf so einem Dorf oder was, werden sich die wenigsten überhaupt mit Strom befasst haben wahrscheinlich. Da laufen nicht an jeder Ecke Ingenieure rum, die Elektrotechnik studiert haben. Ich stelle mir vor, müsst ihr dann nicht auch vor Ort dann die Leute tatsächlich ausbilden oder du brauchst so ein, ja, weiß ich nicht, 2, 3 Leute, die du da in Verantwortung auch nimmst, sagst, hey, pass mal auf, du wirst hier irgendwie beteiligt oder du führst den Laden hier, du kriegst auch du kannst damit deinen Lebensunterhalt bestreiten, aber du musst dich in diese Technik einarbeiten oder wir dich, damit, wenn wir mal nicht mehr da sind oder wenn irgendwas ist, ja, dass dann nicht jedes Mal jemand von Deutschland dahin fliegen muss, um da irgendwas zu reparieren, weil das kann ja mal sonst 6 Wochen dauern und der kann in der Zeit nicht produzieren.
Also das ist ein großes Problem in der Projektentwicklung, was du ansprichst. Also, aber da gibt es, wenn wir später noch zu den Themen kommen, wie das die Herausforderungen sind bei der Umsetzung, kann ich da nochmal detailliert ein bisschen erzählen. Wir haben aber, um das von vornherein zu adressieren, schon von Tag 1 eben an einem eigenen Ausbildungszentrum gearbeitet. Also wir haben im Senegal ein Ausbildungszentrum. Das ist also auch kein Container, sondern ein Gebäude. Und da bilden wir unsere Leute selber aus.
Ah, okay.
In meinem
Erzähl
anderen.
Doch direkt gleich auch von der Herausforderung. Kannst gleich darüber gehen. Ne?
Also, eine große Herausforderung war tatsächlich die Betriebsgenehmigung. Oder das ist es bis heute. Ihr müsst euch vorstellen, das ist also ähnlich bürokratisch, wie man das auch in Deutschland sich vorstellen kann, also einen Lebensmittelbetrieb aufzubauen, hat in unserem Fall 12 behördliche Involvierungen zur Folge, also von Umweltbehörde, Feuerwehr, Polizei, alle möglichen Hygiene und die haben natürlich jetzt seit 50, 60 Jahren, kennen die eigentlich nur ein Framework. Und das ist eine Bäckerei, hat entweder einen Dieselgenerator oder wird mit Fuel, also mit Gas, betrieben. Und das ist interessanterweise im Senegal auch, und so ist es auch in anderen Nachbarländern, dass es eben zum Teil steuersubventioniert. Also der Betriebsstoff für die Öfen wird sozusagen zum Beispiel von der Umsatzsteuer befreit, damit die Leute überhaupt den Zielpreis erhalten können. So, und jetzt kennen die ganzen Behörden, wenn die natürlich da kommen, dann kommt da so ein VW-Bus voller Mitarbeitenden, die dann eben hier ihre Kontrolle durchführen. So, und dann suchen die natürlich erstmal, ja, wo ist dein Brennstoff, also wo lagerst du deinen Diesel und wo ist dein Ofen und. Und dann, das gibt's ja alles bei uns nicht. Und wir hatten am Anfang oder jetzt fast 3 Jahre, also wir haben es jetzt gelöst, aber wir haben 3 Jahre lang die Herausforderung gehabt, dass wir keine Betriebsgenehmigung bekommen haben für eine Solar Bakery. Also die Herausforderung war, dass es schlicht keinen Prozess dafür gab. Ja? Und,
also ich hätte jetzt mit viel gerechnet, aber bestimmt nicht damit. Also
das ist auch
da soll sich mal einer noch über die deutsche Bürokratie beschweren.
Nein, nicht nur das. Die Herausforderung hättest du voraussichtlich auch in Deutschland, wenn es diese Historie gäbe. Ja? Aber du hast eben dort eben einfach keine Betriebe, es kennt einfach niemand, die so aufgebaut sind. Und das haben wir auch unterschätzt, also auch in der frühen Phase von dem Startup, dass das ein Thema wird. Ja, weil wir dachten, na, so wie du vielleicht auch laienhaft, hey, das wird ja schon kein Thema. Da kommt halt einer, macht seinen Stempel drauf und guckt mal, ob das Ding angeht oder nicht. Aber diese ganzen Brandschutzvorschriften und so weiter, das mussten wir jetzt alles erst praktisch generieren. Das heißt, wir mussten für die Regierung eigentlich ein Konzept vorstellen, warum eben so eine Bäckerei auch in einem Wohngebiet stehen dürfte. Ja, und eben nicht die Batterie nicht abfackelt. Das heißt, die ganzen Datenblätter, die haben wir jetzt praktisch erstellt in französischer Sprache, haben das eben eingereicht. Und es ist uns jetzt zum Glück gelungen, weltweit erstmalig in Afrika eine Betriebsgenehmigung für einen Pilotprojekt-Testbetrieb zu bekommen. Und da musst du dir das stellst richtig vor, so Toilettenhäuschen, Mann und Frau getrennt und so weiter. Und das war die eigentliche Herausforderung der letzten 2 Jahre, also vor Ort. Und das ist uns jetzt eben gelungen. Und damit können wir jetzt auch in die Skalierungsthematik reingehen. Und da werden vermutlich auch andere Projekte von profitieren. Es ist oft so in meiner Historie gewesen, dass wir die Ersten waren, die da aufs Feld gerannt sind und haben uns dann auch blutige Nasen geholt. Und am Ende haben die Leute dann die Systeme kopiert oder nachgebaut, nachdem sie wussten, was eben geht und was nicht geht. Und ähnlich ist es jetzt auch mit der Solar Bakery. Ja?
Du hast das gerade mal angesprochen mit einer zuverlässigen Energieinfrastruktur. Kannst du uns vielleicht mal so ein paar Beispiele geben? Weil du hast gerade gesagt, in Deutschland, wir diskutieren darüber, ob wir 30 oder 35 Cent zahlen für Strom. In Afrika sieht es nicht so aus. Also ist ja sozusagen, wenn der Strom da ist, ist eine gute, also da im Senegal oder wo du jetzt da wirst, da ist ja wahrscheinlich so, dass teilweise man sich freut, wenn überhaupt dann Strom ein paar Stunden da ist oder dann auch mal wieder weg. Und das geht ja für so eine Kühlung geht das ja gar nicht. Also du kannst ja nicht einfach mal 4 Stunden das Ding heiß werden lassen, dann ist das so heiß und Container, ich weiß nicht, wie gut der gedämmt ist, aber der wird da nicht lang kühl bleiben, sage ich mal. Hat das aber, spreizt sich dann auch so, dass so in andere Bereiche aus, dass da Leute bei euch gearbeitet oder arbeiten, die das machen und wo dann merkst, okay, guck mal, hier springt so ein bisschen der Funke über. Strom vom Solarmodul funktioniert. Damit können die ja im Grunde mit einer Batterienkombination viele Sachen betreiben, unter anderem auch Klimaanlagen etc. pp. Dass ihr da auch so ein Stück weit, ja, so, ja, wie sagt man, so Informationswissensverbreitung betreibt, wahrscheinlich, ne? Und jetzt nochmal zurück zu der Frage, die ich vorhin gestellt habe, ihr habt dann so ein Schulungszentrum, ihr müsst ja trotzdem, also die Jungs und Mädels, die das dann betreiben, die wachsen ja nicht auf Bäumen und der muss ja da auch bleiben. Also so ein junger Mensch, ich weiß nicht, ob der dann in dem Dorf oder in der Container steht, ob der dann sagt, ja, die nächsten 30 Jahre bleibe ich jetzt hier, der geht ja auch mal irgendwann weg oder hat vielleicht auch immer noch plötzlich andere Lebenspläne. Wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Also einmal diese Energieinfrastruktur, wie schlecht ist die und wie macht ihr das, dass sie so sich darum kümmern?
Ja, da sind drei sehr spannende Fragen. Also vorweggeschickt, ich bin jetzt, sag ich mal, 20 Jahre als Solarpioniere da in diesem Markt unterwegs und habe da auch sehr viele Phasen erlebt, in denen das sich verändert hat, was du auch zu Recht beschreibst. Also es gab auch eine Phase so zwischen 2015 und 2018, bei dem ich wirklich zu kämpfen hatte, auch in anderen Projekten, Menschen davon zu überzeugen, dass Solartechnologie schlicht funktioniert. Das lag unter anderem daran, dass...
Das haben wir ja noch hier jetzt manchmal.
Ja, das...
Ich wollte es gerade sagen.
Absolut, absolut. Also es hat vielleicht hier ein bisschen andere Gründe, aber es gab tatsächlich die Gerüchte oder sozusagen diesen Eindruck von den Menschen, dass das Solar nicht funktioniert. Also ganz und gar nicht funktioniert. Das lag unter anderem daran, dass es sehr viel fehlerhafte und ganz schlechte Ware auf dem Markt gab, weil wir wissen alle, wo Solartechnik heute überwiegend herkommt, aus China. Und man hat eben den europäischen, den nordamerikanischen Markt und den eigenen Markt mit Qualitätsprodukten bedient. Und die Ausschussware, wenn ich das so sagen darf, die ging dann halt in Afrika, nach Afrika. Und dort, also ich habe in Dörfern erlebt, dass Menschen mit Folie bedruckte Glasscheiben für ein Solarmodul gehalten haben. Und dann hat dann so ein Mann, keine Ahnung, 5 Monate sich alles abgespart, ist dann auf seinem Moped mit seinem Solarmodul nach Hause gekommen und hat gehofft, er kann seiner Familie endlich ein Radio bieten. Aber es kam schlicht gar kein Strom raus, weil das Ding gar nicht elektrisch verdrahtet war. Und das ist jetzt ein Extrembeispiel. Doch, das ist leider. Aber ich habe es mit eigenen Augen gesehen und ich habe eben auch dann auf Ebene der Minister in den Regierungen, ich war sehr viel auf staatlicher Ebene unterwegs, auch wegen den Genehmigungen, die wir gebraucht haben. Und dort war dann immer wieder auch zu hören, ja, Solar funktioniert nicht. Ja. Und dann hat man halt lieber wieder auf seinen Diesel gesetzt. Und das liegt natürlich auch in Afrika, auf dem ganzen Kontinent tobt weiterhin ein fossiler Krieg mit Lobbys und Interessenskonflikten. Die fossile Industrie versucht weiter. Es gibt fast 800 neue fossile Ausgrabungsstätten, wo man eben fossile Energie gefunden hat. Und die fossile Energie hält mit allem dagegen, dass sich die Technologie nicht in der Fläche durchsetzt. Und das war ein Prozess, unter anderem durch Projekte wie unsere, die Menschen vor Ort erstmal für diese Technologie zu öffnen. Das ist der eine Punkt, den du angesprochen hast.
Nur ganz kurz, wie dramatisch, oder? Da haben die Leute schon kein Geld, dann werden sie noch abgezockt mit Fake-Solarmodulen. Also das bricht mir das Herz, ehrlich gesagt. Also die Fossillobby schreckt wirklich von nichts zurück.
Ja, und dann kam die andere Phase, die ihr auch schon mehrfach adressiert habt heute, die ich leider bestätigen muss, ist, es gab halt keine Techniker. Also war weder in den Unis noch in den Berufsschulen war das Thema Solar ein Thema. Das heißt, die Sachen, die wir teilweise gesehen haben im Feld, wie da Solaranlagen gebaut wurden, das lässt sich alles an Körperteilen umdrehen, die du im Körper hast, wenn du das siehst. Also da wurden große Megawatt-Solaranlagen gebaut mit völlig schlechten und viel zu niedrigen Durchmessern, Kabeln zum Beispiel. Also da sind auch etliche Anlagen abgebrannt, weil halt immer auch wieder gespart wurde und immer wieder nur Dreck gekauft wurde. Und dann gab es eine weitere Phase, die jetzt langsam abklingt, aber man hat in vielen Projekten noch Blei verbaut. Und die ganzen Altbestände von Batterien, als bei uns sozusagen der Wechsel zu Lithium erfolgte, hat man eben in Afrika weiter munter containerweise Bleibatterien in Projekten verwendet, auch in großen Projekten, auch in staatlichen Projekten mit der GIZ und allen möglichen Sachen. Und das hat wirklich gedauert, bis sozusagen mal der Groschen gefallen ist, dass die Projekte kaufmännisch gestaltet werden und eben nicht als Entwicklungshilfe, so nach dem Motto, ich schicke euch eine Solaranlage. Aber eine schlecht gebaute Solaranlage produziert halt auch keinen Strom. Also das ist das zweite Segment, was ich aus den Erfahrungen der letzten Jahre und der Jahrzehnte sagen kann. Das dreht sich aber, also gerade Leute, die jetzt mehr Ahnung haben, dass die Technik eine Unabhängigkeit bietet von einem schlechten Stromnetz. Und damit ist der Übergang zu der anderen Frage, die Infrastruktur. Also die Stromnetze sind nicht nur schlecht, die sind also katastrophal an vielen Orten. Viele der Regierungen waren natürlich auch durch die Finanzierung über Weltbank oder von Geberstaaten sehr abhängig von den Energiesystemen, die man dort systemisch den Leuten angeboten hat. Ja, also Siemens ist ein tolles Unternehmen, aber man hat eben lange auch versucht, Gasturbinen dort zu platzieren und hat die Regierungen für Großprojekte begeistert, die wieder zentralistisch gedacht waren. Also wir bauen euch ein großes Kraftwerk und dann baut doch bitte mal ein Stromnetz. Und das ist witzig, das ist ja gerade auch ein großes Thema in Deutschland, aber in vielen Ländern Afrikas ist das eben am Anfang politisch gewollt in zentrale Systeme gegangen. Ja, Felix?
Felix hat gerade nur so eine Kamera mit der Hand bedient.
Thorsten
meinte, du hebst die Hand.
Genau. Ja, aber was ich so cool finde, ist, was Thorsten gerade gesagt hat, dass ich korrigiere mich gerne. In Deutschland haben wir ein zentralistisches System gehabt, das entwickelt sich gerade zu einem dezentralen System. Das ist auch eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Es ist nur die Frage, wie lange es dauert oder wie lange man es noch nach hinten verschieben kann. Und in Afrika oder jetzt im Senegal, da ist es so ein Stück weit das Gleiche, nur dass da noch nicht mal die zentralistischen Strukturen da sind, sondern diese Dezentralität wahrscheinlich jetzt mit diesem starken Preisverfall bei Batterien und Photovoltaik, bei Strom zumindest, komplett alles überrollen wird, wenn ich es mal so ganz salopp sage, weil so ein Solarmodul, was funktioniert, wird man wahrscheinlich auch irgendwo im Senegal bekommen können und auch eine kleine Powerbank. Wir hatten ja die Diskussion mit dem Wasser. Das Wasser wurde ja auch mit Strom und Batterien hochgepumpt, ne? Mit Pumpen. Die brauchen ja auch Strom. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist wie bei dem Mobilfunknetz, ja, wo man irgendwie Kabel bei uns hier überall in die Erde und Kupferkabel hat. Das überspringen die einfach, die machen alles auf Mobilfunk, zack, und dann hast du ein besseres Netz in vielen Gegenden in Afrika als bei uns in Deutschland, so, weil man eine bessere Netzabdeckung hat. Die haben das komplett mit dem Telefon, jeder Hausanschluss hat eine Telefonnummer, Festnetznummer, haben die komplett übersprungen. Und ich kann mir vorstellen, das ist ja, hört sich ja so ein Stück weit so an, dass hier auch einfach ein Überspringen dieses ganzen zentralisierten Systems stattfindet, weil es einfach gar nicht mehr dazu kommt, dass tatsächlich diese großen zentralen Strukturen aufgebaut werden und dass sozusagen alles dann ja im Grunde ein Satellit sich dann immer mehr ausbreitet. Und eure Bakery ist im Grunde so ein Beispiel dafür, wie es dann funktionieren kann. Oder ist das Quatsch, was ich erzähle?
Nee, das ist richtig. Was du unterschätzt, ist der politische Einfluss von postkolonialen Strukturen auf die zum Teil sehr korrupten Regierungen und der Einfluss der Fossilkonzerne, die daran kein Interesse haben. Also ich habe das einfach erlebt. Ich habe an Ausschreibungen teilgenommen. Ich war wahnsinnig viel im Feld. Viele Minister, viele Meetings, viele, was du alles dir vorstellen kannst. Also wir haben da ja auch sehr viel Aufklärungsarbeit mit unseren eigenen. Also das ganze Projekt ist als Leuchtturm auch gedacht gewesen, um zu zeigen, dass es anders geht und genau diese Dezentralität als große Chance zu begreifen. Ne, der Fachbegriff ist ja das Leapfrogging. Du hast das schöne Beispiel mit dem Mobilfunk genannt. Es gibt kein Festnetztelefon.
Aber du musst das nochmal Leapfrogging, musst du mal ganz kurz erklären. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen, weil die Zuschauer und Zuhörer das wahrscheinlich noch nicht gehört haben.
Ja, so auch für mich.
Hochindustrielle, also die Staaten des globalen Nordens, um das weniger ideologisch zu begreifen, haben eine technologische Entwicklung, also vorindustrielle Zeit, dann hatten wir unsere Dampfmaschine und Eisenbahn und so weiter. Und in vielen Staaten des globalen Südens, zu denen eben auch die Staaten gehören, in denen ich arbeite, also südlich der Sahara, dort gibt keine Eisenbahn zum Beispiel. Ja, kann man sich nicht vorstellen, es gibt keine Züge. So, und das heißt, sie haben eine sehr schlechte alte, noch aus der Kolonialzeit bestehende Infrastruktur. Dazu gehören dann eben auch 50, 60, 70, 80, 100 Megawatt Leistung erbringende Dieselkraftwerke. Das kann man sich schlicht nicht vorstellen. Ja? Ich habe ganz viele besucht, hauptsächlich in Hauptstädten findest du die auch heute noch. So, und dann wurde das Stromnetz um diese Generatoren herumgebaut, zum Präsidentenpalast, zum Parlament und vielleicht in die Innenstadt. Aber die Netze, also auch die pannationalen Netze, die Vernetzung der Staaten untereinander, die fand jetzt erst in den letzten Jahren statt. Also wir sind da in einer Entwicklungsverzögerung, was Strom angeht. Also Thema des Podcasts Alles wird Strom, ist sozusagen 40, 50 Jahre zum Teil hinten dran. Und von Leapfrogging spricht man, wenn in der Zwischenzeit eine neue Technologie verfügbar ist, dass man nicht die gleichen Entwicklungsschritte geht, wie zum Beispiel die Länder, die sie eben durchlaufen haben. Und ganz stark sieht man das heute auf dem ganzen afrikanischen Kontinent mit zwei Technologien. Das eine ist die schon erwähnten Mobilfunk. Also die Leute haben alle Handys. Dann teilweise Länder,
statt Kupferkabel im Boden.
Ja. Genau. Und du hast die gleiche Entwicklung auch beim Banking. Also wir haben praktisch keine Geldautomaten, keine Kreditkarten, alles
läuft. Kein Filialnetz.
Genau, kein Filialnetz, keine Banken in dem Sinne. Ja, natürlich gibt es Banken, aber das sind meistens große Geschäftsbanken. Die normalen Leute haben extrem einfaches Geld. Das sind teilweise Apps, die würden wir hier nie erlaubt bekommen, weil da regulatorisch das nicht funktioniert. Also es gibt, du kannst in vielen Ländern Geld per SMS überweisen. Ja? Mhm. Und dort ist Banking extrem stark verknüpft mit dem Mobilfunk. Deswegen sind die meistens Telekommunikationsanbieter heute auch eher Zahlungsdienstleister als hardwarebietende Netzbetreiber. Das ist ganz, ganz wichtig.
Mh.
Und weil das ergibt dann auch in der Technologie wiederum viele Projekte, die dann aus diesen bestehenden Leapfrog-Technologien entstehen. So sind zum Beispiel die ersten großen Leute gewesen, die Solar umgerüstet haben und Batterien eingesetzt haben, die Mobilfunkbetreiber für ihre Strommasten. Ja? Und die rüsten eben jetzt auf dem ganzen Kontinent massenhaft ihre Strommasten um auf Solar und Batterien.
Also das, was Felix meinte, aufgrund von neuerer Technologie werden Entwicklungsschritte übersprungen. Das wäre dann das Leapfrogging. Jetzt muss man ganz kurz nochmal weitergehen im Thema. Und zwar, weil das ist ja jetzt kein Charity- oder Entwicklungshilfeprojekt, so nach dem Motto, oben Kohle rein, unten Brote raus und damit versorgen wir die Menschen mit Essen, sondern das ist ja tatsächlich ein eigenständiges Unternehmen, ein eigenständiges Geschäftsmodell. Ich versuche es jetzt mal wie Felix irgendwie zwei Fragen in einer zu stellen. Ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme, aber ich mache es jetzt einfach mal, weil es unweigerlich miteinander zusammengehört, ja, weil da geht es ja darum, du hast ja schon ein bisschen genannt, man will ja, das ist ja ein Geschäftsmodell, man muss damit Geld verdienen. Wer betreibt das Ganze dann vor Ort und so weiter? Wem gehört die Bäckerei am Ende? So dieses Ding. Und natürlich, dann müssen wir direkt zum nächsten Punkt. Warum ist Solar Bakery insolvent? Liegt das dann an dem Geschäftsmodell oder an anderen Dingen? Vielleicht kannst du uns dazu nochmal Einblicke geben.
Ja, also die Frage der Wirtschaftlichkeit ist natürlich auch eine Frage der ursprünglichen Vision. Wir positionieren uns, also die Projekte, die ich aufgebaut habe, die positionieren sich letztendlich zwischen dem von dir beschriebenen NGO oder spendenbasierten Entwicklungshilfesektor, um das mal so zu nennen, und dem komplett auf Profit ausgelegten, börsennotierten Modell. Das ist letztendlich eine Philosophie von Mohamed Yunus, dem Friedensnobelpreisträger, der auch ursprünglich mal das Mikrofinanzsystem für Frauen entwickelt hat. Und dessen Vision ist eigentlich ein postkapitalistisches System, bei dem man das Gemeinwohl in den Mittelpunkt auch von Unternehmen stellt. Das heißt, man löst gesellschaftliche Probleme mit unternehmerischen Mitteln. Und
die deswegen, Gemeinwohlökonomie nennt man
genau,
das auch.
Genau,
gibt tolle
Christian
Bücher
Theater.
Dazu.
Ist ganz tolle, ist eine ganz tolle Lösung für unsere großen Probleme auf der Welt. Leider noch im Promillebereich in der Umsetzung. So, und bei den Sozialunternehmern geht es eben darum, das wirtschaftlich tragfähig aufzubauen, damit es nachhaltig funktioniert. Ja, ich hatte dieses Beispiel ja genannt, also ich baue eine Schule auf, klar gemeinwohlorientiert, die Lehrer bezahle ich, mit dem ich Brot verkaufe. So ist ja auch Solar Bakery entstanden. Also im Kern ist unsere Idee, profitabel zu sein, aber diese Profite eben nicht für externe Geldgeber zu optimieren, sondern für dann im Zweifel mehr Brot und mehr Reduktion von Hunger. Warum hat das jetzt in unserem Fall, sind wir da vorerst gescheitert gewesen? Das ist ja, betrifft die Solar Bakery in Deutschland. Wir hatten also ein deutsches Unternehmen aufgebaut, mit dem wir die Prototypen entwickelt haben und die ganze Technologie. Das war alles mit deutschen Löhnen. Ja, das heißt, wir sind da sehr, haben sehr, sehr viel Geld ausgegeben über 4 Jahre, um diese Technologie zu entwickeln. Und dann war letztendlich geplant, dass wir in Afrika eine eigene Bäckereikette starten. Und für die hatten wir dann Geld eingesammelt und auch ein senegalesisches Unternehmen gegründet, dessen Geschäftsführer ich auch bin. Und diese Finanzierungsrunde ist im Mai letzten Jahres nicht erfolgreich abgeschlossen worden. Und da sind viele Dinge zusammengefallen. Es gab einerseits eine sehr negative Presseberichterstattung über meine Person und auch über mein anderes Unternehmen, was ich damals gegründet hatte. Und da ist Solar Bakery sozusagen mit reingeinterpretiert worden, obwohl es getrennt war. Und auf der anderen Seite hatten wir eben sehr hohe Entwicklungskosten und gleichzeitig in der Umsetzung, das habe ich ja im Podcast jetzt hier schon beschrieben, wir hatten diese Genehmigungen nicht, um sozusagen loszulegen. Und da hatten wir dann nochmal eine Finanzierungsrunde gestartet und die konnten wir leider nicht abschließen, beziehungsweise einer unserer Investoren hat eine bereits gemachte Zusage zurückgenommen aufgrund der Presseberichterstattung. Und dann blieb uns nichts anderes übrig. Vielleicht da noch ein kurzer Exkurs. Wissen viele Leute nicht, aber die Startups waren nach Corona oder viele andere Unternehmen in Deutschland auch, gab es eine Aussetzung der Insolvenzantragspflichten. Also man hat, um zu vermeiden, dass massenhaft Unternehmen pleite gehen, hat man die Insolvenzantragspflichten gelockert. Und diese Regelung wurde dann von der neuen Bundesregierung zurückgenommen. Und dann herrschten wieder die sehr strikten Insolvenzantragspflichten. Und dann musst du eben, wenn du drohend zahlungsunfähig bist, innerhalb von 3 Wochen Insolvenz anmelden. Ansonsten bist du eben möglicherweise strafbar. Und wir hatten dann eben diese kurzfristige Absage des Investors für einen großen Geldbetrag. Unsere Kosten liefen aber weiter und dann war absehbar, das kriegen wir nicht mehr gelöst, diese Lücke. Und dann hat sich Simon eben auch nach der Beratung mit Juristen dazu entschlossen, den Insolvenzantrag zu stellen. Und das betraf aber, wie gesagt, nur das deutsche Unternehmen. Und wir im Senegal, unser Betrieb war sozusagen still. Wir konnten nicht weitermachen, weil wir die Genehmigungen nicht hatten. Und unsere Muttergesellschaft sozusagen pleite ging. Und wir haben dann gemeinsam mit Unterstützern und Freunden aus dem direkten Umfeld von Solar Bakery mit dem Insolvenzverwalter praktisch ein Konzept entwickelt, wie wir zumindest den afrikanischen Teil fortführen können und haben dann ein Rettungskonzept gemacht und führen jetzt eben diese senegalesische Gesellschaft fort und fangen im Prinzip aber nochmal bei Null an. Das Gute ist natürlich, das ganze Wissen ist ja vorhanden, das weiß ich ja, ich weiß, wie es geht und wir versuchen es jetzt nochmal in einem Neustart, das doch noch zum Fliegen zu bringen.
Du hast ja auch erwähnt, diese Berichterstattung, die da gelaufen ist. Willst du dazu kurz nochmal was sagen? Oder?
Ja, also wenn wir es ausführlich machen wollten und ich glaube, Afrika Green Tech ist ein ganz großes Projekt gewesen, 10 Jahre mein Lebenswerk von mir und meiner Frau. Da gibt es ganz viele Dinge, die passiert sind im Hintergrund. Das würde den Rahmen jetzt hier sprengen. Aber also ich überlege, ein Buch zu schreiben. Vielleicht mache ich es tatsächlich auch mit einem ausführlichen Podcast. Muss ich Felix mal fragen, ob er da Interesse dran hat. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Die Berichterstattung betraf Afrika Green Tech. Solar Bakery wurde da sozusagen mitgenannt, weil ich es auch gegründet hatte. Aber es war eigentlich nicht war von den Vorgängen nicht betroffen. Aber ja, das ist ein komplexes Thema. Ganz grob kann man das in eine Klammer setzen. Wir hatten es insgesamt als Unternehmen in diesem Marktumfeld sehr, sehr schwer. Das wirkt natürlich auch heute aus Solar Bakery. Wir haben in den neuen Ländern, in denen wir tätig waren mit unseren Projekten, sind 7 mittlerweile Militärregierungen. Es gab 7 Militärputsche in 9 unserer Projektländer.
Wow.
Wir haben in jedem dieser Länder, wo die Regierung weggeputscht wurde, mussten wir zeitweise das Land auch verlassen, weil wir in Gefahr waren, weil wir ja in der Regel mit der Regierung gearbeitet haben. Und also ich wurde 3-mal schon evakuiert aus einem Land, weil wir einfach mit der bestehenden Regierung, die von den Militärs weggeputscht wurden, Projekte gemacht haben. Und dann waren wir natürlich in deren Augen doppelt Feinde. Ja? Und mittlerweile hat sich auch die Stimmung gegen westliche Akteure insgesamt, zumindest in den Ländern, in denen ich gearbeitet habe, also ich spreche von Mali, von Niger, vom Tschad, Burkina Faso, diese Länder sind sehr feindlich mittlerweile gegenüber allen europäischen Ländern, vorwiegend den Franzosen. Aber der gemeine Mensch auf der Straße unterscheidet jetzt, wenn er mich sieht, nicht unbedingt. Der fragt mich nicht nach meiner Nationalität, sondern er sagt, okay, das ist ein Franzose, der uns hier ausbeuten möchte oder sonst was. Das hat uns auch die letzten 3 Jahre massiv beschädigt oder Schwierigkeiten bereitet. Viele unserer Projekte kamen nicht mehr zustande, weil auch Sicherheitsmaßnahmen immens wurden. Also der Schutz von unseren Mitarbeitern, also die letzten 3 Jahre war ich der Einzige, der überhaupt noch in den Ländern aktiv war. Die Techniker aus Deutschland wollten gar nicht mehr oder konnten aus Sicherheitsgründen gar nicht mehr in solche Länder reisen wie Mali oder Tschad, weil das Entführungsrisiko exponentiell gestiegen ist die letzten Jahre.
Man kann dir vielleicht einiges vorwerfen, aber du machst es dir bestimmt nicht leicht. Also erstmal von meiner Seite aus Respekt, was du da für Mauern durchbrichst und versuchst, Dinge zu verändern an Orten, wo sich viele von uns wahrscheinlich vielleicht gar nicht hintrauen würden und zu Recht Angst hätten. Also Wahnsinn. Also erstmal von meiner Seite aus echt allergrößten Respekt dafür, was du da versuchst zu machen.
Ja, danke dir. Das ist, wenn man das chronologisch sich alles anguckt, ist die Lebensleistung sicher groß und auch, wir haben auch jahrelang unser Leben wirklich riskiert, meine Frau und ich und meine Familie. Aber am Ende
Wahnsinn.
Guckt man natürlich bei so einer Insolvenz immer nur, ja okay, der ist gescheitert.
Ja,
und das ist natürlich sehr, sehr bitter und das werfe ich auch dieser German Angst auch vor. Die in Deutschland bist du als gescheiterter Gründer oder Unternehmer, bist du ein Aussätziger. Ja, die Leute wenden sich von dir ab und hast nichts mehr mit dir zu tun. Also, und dabei ist Scheitern.
In den USA ist genau das Gegenteil.
Genau, Scheitern ist Teil der Realität von jungen Unternehmen. Insbesondere von solchen Disruptionsunternehmen, die eben sich in sogenannte Pioniermärkte, so nennt man diese Märkte ja, eben als Pioniere reinwagen. Und ich kann vielleicht noch einen abschließenden Satz dazu. Von meiner Arbeit, die ich die letzten 20 Jahre in Afrika gemacht habe, mit Solar und Speicher, sind etliche Unternehmen entstanden. Ich rede jetzt nicht von den Unternehmen, die von unserem Strom produzieren, den wir in den Dörfern liefern, sondern das sind Startups, Batterie-Smart-Meter-Firmen. Es gibt 7 Unternehmen, die heute an der Börse sind, die letztendlich auf die R&D-Entwicklung von Africa Green Tech aufgebaut sind. Das heißt, wir haben deren Prototypen in unseren Dörfern verbaut und mit diesen Zahlen und Learnings und den Daten konnten die sich dann weiterentwickeln. Und Tesswold ist ein Beispiel. Ja. Aber ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig. Ich war halt so die Sau, die man durchs Dorf getrieben hat. Und das hat auch Spuren hinterlassen, aber es ist eben auch ein Teil der ganzen Chronologie von unserer Geschichte und darauf können wir stolz sein. Wir haben viel, viel, viel verändert, viel bewegt und am Ende sind wir aber gescheitert, das muss man eben sagen.
Also ich habe eine 5-jährige Tochter und ein ganz wichtiges Learning, was ich ihr immer beibringe, ist, man muss Fehler machen, weil nur aus Fehlern lernt man. Wer nie Fehler macht, der lernt nicht genug. Deswegen, also Scheitern ist bestimmt nichts Schreckliches oder worauf man sich irgendwie danach zurückziehen sollte. Da bin ich ganz bei dir. Das ist eine ganz doofe Kultur, wenn man Fehler macht oder scheitert, dass man dann einfach sich besser zurückzieht und nichts mehr macht. Also das ist eine ganz bescheuerte Art und Weise. Deswegen finde ich das persönlich jetzt erstmal gut. Felix, du wolltest was sagen. Ansonsten würde ich einfach mal fragen, um jetzt positiv weiterzugehen. Es geht ja weiter. Offensichtlich. Du machst ja weiter. Blicken wir positiv jetzt in die Zukunft. Wie geht's weiter? ja, wie geht's weiter?
Ja, also konkret jetzt, was Solar Bakery angeht, geht es jetzt weiter. Wir haben jetzt unseren Rettungsplan sozusagen, sind wir in der Umsetzung. Wir werden noch dieses Jahr den ersten Standort eröffnen, also den ersten Container, der sozusagen dann die Zahlen liefert, um dann zu zeigen, ob die ursprüngliche Idee, die wir mal gedacht hatten, ob die überhaupt valide ist, weil das gilt es noch zu beweisen. Wir haben ein technisches Proof of Concept, also einer unserer Container stand ja mal in Stuttgart auf dem Schlossplatz und hat dort autark Brot gebacken. Wir müssen das jetzt noch liefern in dieser Atmosphäre von Sub-Sahara-Afrika. Das heißt, unter den Bedingungen vor Ort haben wir das noch nicht bewiesen. Und das ist jetzt die erste große Aufgabe. Also das ist bei Startups ganz wichtig. Wir brauchen das Proof of Concept. Und in unserem Fall ist das Proof of Concept für den betriebswirtschaftlichen Teil. Ne? Also 3000 Brote backen und verkaufen zu einem Preis, der eine Marge zulässt. Das haben wir noch nicht bewiesen. Und dann eben nochmal technisch können wir mit dieser Solartechnik und dem Speicher, den wir da verbaut haben, durchgängig einen Ofen betreiben, der, wie ich vorhin gesagt habe, 37 Kilowatt zieht. Das ist auch noch nicht im Dauerbetrieb bewiesen. Und diese beiden Beweise muss ich antreten. Und das habe ich mir jetzt als große Lebensleistung vorgenommen, weil das würde sehr, sehr viel heilen, auch bei Menschen, die gesagt haben, das ist Quatsch, was du da hast. Die Idee ist Blödsinn. Es ist wesentlich besser, mit einem Dieselgenerator zu backen. Wir haben ja auch handfeste Bäckermeister aus Deutschland gehabt, die uns böse Kommentare geschrieben haben, so nach dem Motto, Schwachsinnsidee kann nie funktionieren, man kann mit Solarenergie kein Brot backen. Also es kam aus Deutschland die Kritik und das wollen wir eben jetzt zeigen, es geht. Und dann hoffe ich, dass dieser Leuchtturm, zumindest was das Backen auf dem afrikanischen Kontinent angeht, revolutionieren wird und sich eben bestehende Bäckereien nicht überlegen, so wie Felix das immer so schön macht mit seinen Videos. Man kann natürlich auch nachträglich einen bestehenden Backbetrieb von der fossilen Energie befreien und ihn umrüsten. Und da habe ich große Hoffnung, dass wir eben Millionen an Dieselgeneratoren auf dem afrikanischen Kontinent im Backhandwerk verändern. Und wenn das mit Bäckereien geht, dann geht das auch mit Wäschereien, dann geht das auch mit Hotels, dann geht das auch mit Restaurants. Alle, die momentan Dieselgeneratoren verwenden, könnte das ein Beispiel sein.
Also da gibt es einen ganz großartigen Bäcker in Deutschland, der heißt Roland Schüren, und den musst du ja wohl dann kennen. Der zeigt gut, nämlich als Unternehmer, wie man mit erneuerbaren Energien, glaube ich, richtig, richtig leckeres Brot und Brötchen und leckere Süßigkeiten auch backt oder herstellt. Also, falls da noch keine Connection da ist, verbinde ich euch gerne, aber ihr kennt euch schon.
Roland sehr gut.
Der wird dir bestimmt immer mal wieder gut zureden,
der Roland. Wobei Roland ja seine Passion und Leidenschaft ist ja die Elektromobilität mit seinem Ladekreuz in Hilden. Und ja klar, ich habe Roland schon ganz oft getroffen. Wir haben auch ähnliche politische Ansichten und ist ein ganz tolles Vorbild für genau das. Also disruptive Unternehmen, die einfach sagen, wir machen das jetzt mal, wir zeigen, dass es geht. Und dann ist es aber oft so, dass es eben auf industrieller Ebene von anderen Unternehmen übernommen wird, die dann daraus ein großes Geschäftsmodell entwickeln. Bei uns, bei Solar Bakery, wird das jetzt erstmal eine relativ kleine, überschaubare Bäckereikette sein. Und unser Traum ist es natürlich dann, dieses Konzept auch in die Nachbarländer zu tragen, wo es eben deutlich größere Probleme mit Ernährungsmittelversorgung gibt, jetzt eben auch durch die Folgen des Klimawandels. Und wir wollen, dass unsere Technologie eben auch Menschen hilft. Das ist eigentlich meine persönliche Vision dafür.
Und die Technologie entwickelt sich ja immer weiter. Das wird immer besser und günstiger. Also eigentlich werden die Voraussetzungen dafür immer besser, ne, für euch. Also wenn ihr es heute schon schafft, wirtschaftlich das hinzubekommen, wird es in der Zukunft ja nur noch wirtschaftlicher, sage ich jetzt mal so. Oder wird dann, ne, selbst, ja, also selbst wenn es jetzt noch nicht gleich klappen würde, in 5 Jahren sieht das Ganze schon ganz anders aus, weil die Batteriepreise nochmal deutlich gefallen sind, weil die Solarmodule nochmal deutlich effizienter geworden sind. Das hat ja eigentlich nur Vorteile. Nee, ich war, weiß ich nicht, gestern, glaube ich, beim Ich habe so einen Spruch gesehen, some days you win and some days you learn. Das fand ich eigentlich ganz gut, weil sonst heißt es ja immer you lose. Aber das hast du, glaube ich, gerade ganz gut und schön zusammengefasst. Wenn du jetzt, wenn du jetzt sagen würdest, ich gebe dir jetzt mal ein paar Millionen Euro. Was würdest du damit machen? Was würdest du für Projekte jetzt machen? Würdest du jetzt dein Projekt dort da weiter nach vorne bringen? Was würdest du damit bauen?
Tatsächlich, also ich persönlich beschäftige mich momentan sehr stark mit der Resilienz für die Folgen des Klimawandels. Und ich glaube, dass eben sehr wichtig ist momentan an den Orten, wo es zum Beispiel Kipppunkte gibt, also Naturschutz und Klimaschutz zu betreiben. Beschäftige mich viel mit Renaturierung und solchen Themen. Da ist es allerdings in der Region, in der ich aktuell über die letzten 20 Jahre tätig war, sehr schwierig, weil die Folgen des Klimawandels, was die Vegetation angeht, also man hat dort schon über Jahrzehnte jetzt Wald abgeholzt, um eben zum Kochen Kohle zu machen, also Holzkohle herzustellen. Und Solar Bakery sollte letztendlich, also wenn du sagst, ich habe jetzt eine größere Summe zur Verfügung, dann würde ich versuchen, das Projekt stärker zum Leuchtturm zu machen, um den Leuten den Vorteil von dieser Photovoltaik- und Speicherentwicklung zu geben, also noch mehr Use Cases zu bauen, die zeigen, hey, man kann eben viel mehr machen mit Solar und Speicher, also in der direkten Anwendung, was ja der Riesenvorteil von Solar Bakery ist, ja eine direkte Anwendung, also es ist nicht, wir gehen nicht den Umweg über ein Stromnetz und einen Erzeuger, sondern wir sagen, hier, du kannst Photovoltaik produktiv nutzen für deinen Betrieb. Und da kann ich dir zwei, drei andere Beispiele noch nennen, also man könnte ja zum Beispiel auch andere Maschinen containerisiert direkt betreiben. Ich habe ja auch Kühlcontainer entwickelt für Fischer. Also ein großes Problem eben auch an vielen Häfen Senegals und auch an anderen Küsten wie in Gambia oder Guinea wird der Fisch ja nach dem Fangen gekühlt mit Eis. Und das Eis wird in großen Eismaschinen mit Dieselgeneratoren hergestellt. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Anwendungen.
Das ist ja noch mehr Quatsch. Also ja, das ist ja totaler Quatsch.
Das ist genau der, also diesen Quatsch aufzulösen, dafür würde ich gerne noch Geld einsetzen. Aber ich glaube, dass wenn es gelingt mit Solar Bakery jetzt diesen Proof of Concept zu erreichen, dann wird das eine sehr strahlende Wirkung haben. Und ich hoffe, dass wir dann auch wieder Menschen finden, vor allen Dingen Journalisten, die in solcher Pionierarbeit positive Aspekte finden und nicht negative.
Also ich glaube, ich kann aufhören, noch nicht Schluss machen, Robin. Wir müssen hier noch 5 Minuten. Tut mir leid, sorry. Wenn wir über Kühlung sprechen, glaubst du denn, also Photovoltaik ist da unfassbar. Kühlung brauchen die auch noch mehr denn je. Klimawandel lässt grüßen. Dann wird doch eigentlich Afrika diese Revolution, das wird doch nicht aufzuhalten sein. Also egal wie korrupt die Regierungen sind, also ich stelle mir jetzt mal vor, wir hatten das jetzt bei dem Wasserthema auch, wir sammeln ein paar Sponsoren zusammen und sagen, hey, wir haben hier ein paar hundert Module, wir machen ein Projekt irgendwo in so einem Hafen mit so einer Kältekammer und haben vielleicht auch noch eine Firma, die sagt, oh, die Kältekammer, das können wir machen und das irgendwie auch nachhaltig gestalten, dass dann nicht, wenn wir weggehen, dass das dann vielleicht wieder alles zusammenbricht und dann ist plötzlich nur noch ein verrosteter Raum. Dass das dort alles revolutioniert oder wie man da so helfen kann, wie wir helfen könnten oder sagst du, naja, Photovoltaik ist so billig geworden, das wird alles von alleine gehen, ist nur die Frage, wann. Also ich würde mir sogar vorstellen, darüber irgendwie zu berichten. Robin, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber
ich wollte lustig Bock auf eine ähnliche Geschichte raus. Also ich kann auf jeden Fall sagen, Felix hat jetzt nicht die Millionen aktuell, soweit lehne ich mich
auch
aus dem
Fenster. Noch nicht, aber wir müssen
jetzt
das
passt aber mal auf. Jetzt passt aber mal auf, wir haben da noch nie drüber geredet hier in dem Podcast, aber jetzt ist, glaube ich, vielleicht mal so ein kleiner Moment. Und zwar, natürlich stehen wir hier auch noch am Anfang und wir haben hier Sponsoren in dem Podcast und werden finanziell unterstützt. Und Felix und ich reden immer wieder darüber, dass wir irgendwann in der Position sein werden, vielleicht auch die Möglichkeit zu haben, in Projekte zu investieren, zu unterstützen. Ich finde auch die Idee total genial, Leuchtturmprojekte zu machen, die gar nicht unbedingt
supermäßig in sich funktionieren und erfolgreich sein müssen, die dann eine große Strahlwirkung haben, weil das inspiriert mich total von dir. Also du inspirierst mich als Person sowieso enorm und ich glaube, da spreche ich für ganz viele, die jetzt zuhören und zuschauen. Aber allein, dass du, oh guck mal, da kommt sogar ein Herzchen aus seinem Bild raus. Also jetzt müsst ihr das mal per Video schauen. Er hat gerade ein Herzchen gezeigt und tatsächlich kam Herzchen da raus. Das war ganz süß. Aber das finde ich ja total genial, dass man so Projekte macht, die dann eine große Strahlwirkung haben. Und das sollen ruhig dann alle kopieren und machen und tun. Weißt du, da geht es ja nicht darum, dass wir uns daran bereichern wollen, sondern dass man, das ist ja das Schönste, was passieren kann, wenn du selber was startest. Und dann, vielleicht funktioniert es am Ende nicht, aber du siehst trotzdem, dass sich dadurch ganz viele inspirieren lassen und ganz viele erfolgreiche Modelle dann drumherum aufbauen. Und wir wissen nicht, was wir da genau machen. Und das ist jetzt auch noch zu früh, darüber zu reden, weil wie gesagt, wir stehen noch am Anfang. Aber wir können euch auf jeden Fall sagen, wenn wir erfolgreicher werden, das weiter nach oben geht, unsere Sponsoren auch bereit sind, noch mal ein bisschen mehr Geld auf den Tisch zu legen in Zukunft. Und das, denke ich mal, könnte schon passieren. Dann wollen wir auch uns beteiligen, unterstützen und nicht nur darüber reden und Sichtbarkeit geben, was ja sehr wichtig ist, sondern selber auch noch mal ein bisschen aktiver werden. Das kann ich auf jeden Fall an der Stelle, oder Felix, das kann man schon mal so sagen. Also, dass ihr einfach auch wisst, wen habt ihr da vor euch, was wollen diese Nasen da genau, was ist denen ihr Ziel? Das ist unser Wunsch, ja, diese Themen nach außen zu bringen, was zu bewegen und auch tatsächlich, wenn es geht, mit Geldmitteln auch irgendwann mal tätig werden. Ne?
Also ich habe schon beschlossen, ich mache bei mir auf dem Kanal so eine Reihe, wo ich kleine Balkonkraftwerk-Akkus und ein paar PV-Module an die Tafeln und den Kinderschutzbund und Tierheime verschenken werde und dann installieren werde und darüber auch
da mache ich mit.
Und darüber auch wieder Videos mache. Und jetzt müssen wir nur noch mal bei den ganzen Akkuherstellern, da gibt es ja genug, sagen, pass mal auf, wenn ihr da ein paar Module und einen Speicher zur Verfügung stellt, das ist ja auch nicht viel Geld, dann gehen wir da hin und berichten darüber, machen da ein kleines Video drüber. Und die haben gar nicht die Mittel, das ist ja so krass, der Kinderschutzbund Burgdorf oder so eine Tafel, die haben nicht die 1.000 Euro für 4 Module und einen Akku.
Oder sie dürfen sich dafür ausgeben.
Genau, oder sie dürfen sich
nicht
ausgeben.
Nicht von den eigenen Mitteln, richtig. Ja. Genau. Das muss dann und extern kommen.
Mhm. Ich meine, das ist was ganz anderes Level als das, was du machst, Thorsten. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Aber das denke ich so, das ist so das, wo wir jetzt hier mal was irgendwie hinkriegen, da so was zu machen. Und dann denke ich, in der Zukunft müssten wir eigentlich auch dann den nächsten Schritt gehen. Und da müssen wir uns irgendwie auch nochmal ein bisschen anders aufstellen wahrscheinlich. Weil das dahinreisen, da brauchen wir Zeit und Team und Equipment und da müssen wir dahin und da richtig uns was überlegen, damit das wirklich einschlägt wie eine Bombe und wir vielleicht auch richtig viel Geld sammeln können, weil das wäre jetzt meine Abschlussfrage. Wie können wir euch denn unterstützen bei Solar Bakery? Sammelt ihr, macht ihr doch nochmal ein Crowdfunding? Was gibt's da, was man machen kann?
Also wir haben natürlich auch viele Menschen enttäuscht durch das Scheitern, weil viele Leute, die über Crowdfunding mitgemacht haben, auch ihr Geld jetzt verloren haben. Ich muss jetzt erstmal wieder Vertrauen in diesen Markt zurückgewinnen und das versuche ich ja auch jetzt. Deswegen ist einer der Gründe, warum ich heute bei euch bin. Wir machen momentan deswegen kein Crowdfunding. Weil das einfach nach so einer Zeit, wo viele Leute ihr Geld verloren haben, fühlt sich das auch nicht richtig an. Das heißt, die Leute, die sich momentan beteiligen, das ist, ich habe mal ein gigantisches Netzwerk. Das sind Leute, die mich länger kennen, die mir vertrauen und die das Projekt auch immer noch gut finden. Also über einzelne Privatplatzierungen haben wir jetzt ja auch die Rettung durchgeführt. Und das wird auch wieder mehr werden. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal, wir müssen einfach durch Taten zeigen, dass es eben funktioniert. Da arbeite ich jetzt mit Hochdruck dran. Aber ich möchte ein Kompliment nochmal zurückgeben, Felix, an dich oder an euch als Podcast. Ich gucke mir deine Sachen ja auch immer an und du zeigst eben durch diese Anwendung mit auch dieser Leidenschaft und diesem Enthusiasmus, den du hast, zeigst du eben diese Anwendung. Und das ist im Ende die eigentliche Kommunikation oder die Aufklärung oder wie du es auch immer nennen möchtest, die letztendlich zeigt, hey Leute, das man kann das kombinieren. Nimm zum Beispiel diese Markise, die du jetzt gerade aktuell promotest, das hast du auf irgendeiner Messe, glaube ich, entdeckt und hast dir so ein Ding zu Hause auf deinen Balkon geknallt. Ja, und ich finde das so genial. Ich glaube, dass das gerade in dem ganzen Kontext, was kann ich eigentlich selber tun? Ich fange bei mir selber an, auf meinem Balkon oder Balkonkraftwerk. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen mehr Menschen, die fürsprechen. Und natürlich wird es da Sachen geben und Projekte, die scheitern. Was wir auf jeden Fall, und das ist so die Abschlussmessage, vielleicht auch deine Frage, was man jetzt im Kontext von Entwicklungszusammenarbeit oder für benachteiligte Regionen oder auch Menschen machen kann, ist, sie eben nicht als Opfer oder als Empfänger von Hilfsleistungen zu verstehen. Deswegen muss man immer versuchen, die Projekte konkret zu verknüpfen mit einem nachhaltigen Revenue Stream für die Menschen selbst. Ganz kurz zu deinem Beispiel mit der Kühlung. Ich bin tatsächlich gerade mit einem Franzosen, also das sind Afrikaner, die in Frankreich leben seit vielen Jahren, die wollen gerade so ein Kühllager bauen im Senegal, komplett auf Solarbasis, wo dann Menschen Kühlraum für ihre Gemüse oder Fischprodukte mieten können. Ja?
Cool.
Das ist ein Geschäftsmodell, was in Deutschland nicht funktionieren würde, aber eben Kühlraum to go, ja, in einer immer heißer werdenden Welt. Und das eben dann bitte technisch so, dass man diesen Hitzeeffekt nicht noch verstärkt. Ich habe da gestern einen Artikel drüber geschrieben bei LinkedIn. Wir erwarten, was die Zahlen auch hergeben, dass wir bis 2050 5 Milliarden Klimaanlagen auf dem Planeten haben und damit eigentlich den Effekt verstärken. Also umso heißer, umso mehr werden wir Kühlanlagen bauen. Und umso mehr Kühlanlagen wir bauen, umso heißer wird es werden. Also diesen Zusammenhang zu erklären und den Menschen zu zeigen, wenn Solar, dann bitte richtig. Wenn Klimaanlage, acht aufs Kühlmittel. Dann und diese Themen, die bringt ihr super rüber. Deswegen, ich wünsche diesem Podcast, alles wird Strom, alles erdenkliche Gute. Ihr müsstet der größte Podcast Deutschlands werden und nicht irgendwelche Rechte. Ja, weil wir müssen einfach umbauen. Wir müssen unsere Wirtschaft umbauen, wir müssen unser Denken umbauen. Und vor allem müssen wir es zusammen machen. Das ist eins ganz, ganz wichtig. Und ihr beide seid großartige Beispiele für diese Gesellschaft, die wir brauchen. Ja?
So, hier kommt aber mein Herzchen zurück. Jetzt, ich darf uns auch allen gleichzeitig gratulieren, weil jetzt sind wir wirklich am Ende angelangt. Das waren so schöne Worte jetzt gegenseitig. Seht es uns nach, dass es auch mal ein bisschen eine andere Folge geworden ist, auch ein bisschen emotionaler. Aber ich muss sagen, es ist der längste Podcast, den wir jemals gemacht haben. Also deswegen Gratulation. Und zweitens, das hat sich überhaupt nicht so angefühlt. Also für mich ist die Zeit wie wusch so an mir vorbei gewutscht, ja. Und euch offensichtlich, wo ihr jetzt noch zuschaut und zuhört, es ist auch so gegangen, weil ihr seid ja immer noch dran. Es ist ja unglaublich, ja. Also vielen, vielen Dank an der Stelle fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Schaut euch unbedingt Solar Bakery, also Solar und Bakery, ne, auf Englisch einfach mal bei Google eingeben. Schaut euch das an, das Projekt. Das ist wirklich hochfaszinierend.
Folgt dem Thorsten auf LinkedIn.
Ganz genau. Genau, folgt dem Thorsten auf LinkedIn. Da gibt es auch noch mal mehr Infos rund um, ne, vielleicht gewisse Themen, die da aufgetaucht sind online oder auch andere Dinge, wie es weitergeht. Also das ist unglaublich. Und schaut doch gerne auch nochmal auf alleswirdstrom.de vorbei und checkt unser Event aus. Da kann man uns persönlich treffen und sich auch persönlich mit uns mal über diese Themen unterhalten und dass wir uns vielleicht auch mal ein bisschen kennenlernen. Ja, wir senden hier irgendwo nach außen in die Welt, sage ich jetzt mal, in den deutschsprachigen Raum. Und ich freue mich, den einen oder anderen vielleicht auch mal persönlich zu treffen. Und vor allem freue ich mich darauf, Thorsten, wenn wir uns vielleicht irgendwann mal persönlich treffen, dann kriegst du aber mal so eine dicke Umarmung. Ja, ich lasse dich gar nicht mehr los. So, und jetzt ist aber auch Schluss. Ja, Verbrennen ist vorbei, so gut wie. Aber der Podcast ist jetzt auf jeden Fall vorbei. Ich schicke ganz viel Liebe in die Welt zu Thorsten, zu Felix und bleibt uns treu. Bis bald. Tschüss.
Abo dalassen und teilen und alles, ihr wisst Bescheid. Tschüss.